The Pioneer Morning Briefing, die Weekend Edition mit Alef Doğan.
Einen wunderschönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Alef Doğan und wir starten jetzt gemeinsam in dieses Wochenende. Heute ist Samstag, der 27. Juni. Die Deutsche Bahn hat am Dienstagabend auf beispiellose Weise versagt. Wegen einer mehrstündigen Störung kam es zum bundesweiten Stillstand. Betroffen waren tausende Passagiere im Regional-, Fern- und S-Bahnverkehr. Donald Trump und Giorgia Meloni sind im lustvollen Catfight vereint und ein neues Rechtsgutachten hat die AfD als verfassungswidrig eingestuft. Und apropos AfD. Mit einem ihrer bekannten Vertreter habe ich in dieser Woche gesprochen. Und darum soll es heute gehen. Ich möchte mit Ihnen über die AfD und Journalismus sprechen. Ich habe den AfD-Bundestagsabgeordneten Maximilian Krah interviewt, live auf der Pioneer 2.
Hin und wieder hat man auch mal die Nase voll, wenn man ständig was von bunt und vielfältig hört.
Seitdem habe ich immer wieder diese eine Frage gehört. Warum gebt ihr AfD-Politikern eine Bühne? Ich glaube, wir müssen über diese Frage sprechen, denn in dieser Frage stecken aus meiner Sicht zwei Missverständnisse. Eins hängt mit dieser Bühne zusammen und das andere mit dem Verständnis davon, was eigentlich Journalismus ist. Beginnen wir mit der Bühne, die wir diesen Menschen vermeintlich geben. In aller Nüchternheit, sie brauchen unsere Bühne nicht. Maximilian Krah braucht meine Bühne nicht. Kein Mensch ist mehr heutzutage auf die Bühne Journalismus angewiesen. Dieser Bühnen haben doch insbesondere AfD-Politiker und Populisten genug. Diese Politiker erreichen jeden Tag Millionen Menschen. Über TikTok, Instagram, YouTube, ihre Podcasts und ihre eigenen Kanäle, wie zum Beispiel Truth Social. Mit Reichweiten übrigens, von denen manch klassischer Publisher nur träumen kann. Die Vorstellung, Journalisten würden heute noch entscheiden, wer überhaupt öffentlich vorkommt, die stammt aus einer anderen Zeit. Eine Zeit, in der Chefredakteure stolz darauf waren, Torwächter der öffentlichen Meinungsbildung zu sein. Heute ist das menschlich nachvollziehbare Nostalgie, aber keine publizistische Strategie.
Es war in dem Fall ein Überraschungserfolg. Schauen Sie, als ich angefangen habe mit TikTok und Sie machen so einen Zehner-Blog, dann wissen Sie nicht, welches fliegt. Und dieses Video, was wir tatsächlich aus dem Kalten heraus gedreht haben, hatte plötzlich über 1 Million Aufrufe.
Zum Zweiten herrscht, glaube ich, tatsächlich ein falsches Verständnis davon, was Journalismus eigentlich ist. Journalismus ist keine Eventagentur, die anderen Bühnen bietet. Interviews dienen nicht dem Zweck, Menschen zu adeln. Sie dienen dem Zweck, durch Fragen, Hinterfragen, Neugier und Wahrheitssuche ein Stückchen mehr von dem zu verstehen, wie diese Welt eigentlich funktioniert. Und unsere Welt, sie besteht eben nicht nur aus dem Guten und Feinen, dem moralisch Integren, dem Demokratischen und Anständigen. Jeder Journalist mit Selbstrespekt würde doch auch Terroristen interviewen. Wir Journalisten interviewen doch auch Despoten, Klein- und Großkriminelle. In Interviews aber geht es doch nicht darum, mit wem ich Zeit verbringen möchte oder wen ich gutiere. Es geht darum, stellvertretend für alle anderen mein Gegenüber verstehen zu wollen. Was, wie wir alle ja wissen, nicht Verständnis haben bedeutet. Als Journalistin und stellvertretende Chefredakteurin ist mein Vorbild nicht die Arbeit der tatsächlich ja sehr wichtigen Aktivisten. Mein Vorbild ist Christiane Amanpour, die 2011 den libyschen Machthaber Muammar al-Gaddafi in Tripolis interviewt, während im Land der arabische Frühling tobt. Warum also Maximilian Krah? Weil er insbesondere bei jungen Menschen wahnsinnig erfolgreich ist. Auf TikTok erreicht er mit einzelnen Videos bis zu 5 Millionen Aufrufe. Das kann man jetzt ignorieren und finden, dass das zu schmuddelig ist, um sich damit zu befassen. Man kann aber auch seine journalistische Aufgabe vergegenwärtigen und die Menschen befragen, hinterfragen, Widersprüche aufzeigen, verstehen wollen.
Wir haben demnächst Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen. Ohne AMG, Erkan, holen wir das Ruhrgebiet nicht.
Das heißt, es ist letztlich Opportunismus.
Politik ist immer zu einem gewissen Teil Opportunismus. Sag mal so, der Satz, echte Männer sind rechts, war ja zumindest etwas, was funktioniert hat.
Ich bin Feministin.
Erste, zweite oder dritte Generation Feminismus? Sind Sie Anis Schwarzer Feministin oder sind Sie...
Oh, ich kann mit allem was anfangen. Wir Journalisten vergeben keine Orden. Ein Interview ist keine Auszeichnung. Es ist Arbeit. Unsere Arbeit. Und insbesondere wir, die wir hier in diesem Land das Privileg haben, eine freie Presse sein zu dürfen, müssen mit allen sprechen und versuchen, so viel Transparenz, so viel Informationstransparenz herzustellen, wie nur möglich. Wer die AfD wählt, sollte wissen, wen er da wählt. Und wer sie ablehnt, sollte ebenfalls wissen, wogegen er eigentlich argumentiert. Beides gelingt nur, wenn wir zuhören. Verstehen heißt nicht einverstanden sein, das wird in diesen Tagen oft verwechselt. Ich kann verstehen wollen, ohne Verständnis zu haben, ich kann zuhören, ohne zuzustimmen, ich kann nachfragen, ohne mich gemein zu machen. Genau darin besteht Journalismus. Und dieses Gespräch war von Anfang an nicht als Schlagabtausch geplant. Mir ging es nicht darum, jemanden zu vernichten, zu entlarven, sondern stellvertretend für unsere Hörerinnen und Hörer zu verstehen, wie dieser Politiker denkt. Nach dem Interview ist mir vor allem eines im Kopf geblieben. Dass er, also Maximilian K., offenbar es gewohnt ist, in Interviews ständig zwischen den großen Schlagworten zu springen. Höcke, Parteiskandale, Provokationen. Er wird häufig zu allem Möglichen befragt, auf der Suche nach dem möglichst Eskalativen. In unserem Gespräch wollte ich dagegen bewusst bei unseren Themen bleiben. Frauenbilder, Männerbilder, Einwanderung. Und ein bisschen was lernt man über diesen Mann und seinen Einfluss auf die Gesamtpartei. Ein bisschen wissender ist man aus diesem Gespräch rausgegangen, als man reingekommen ist. Und das ist das Ziel. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Den Link zum Gespräch mit Maximilian Kra finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Und ich will von Ihnen wissen, was denken Sie? Lassen Sie uns sprechen. Zum Beispiel am Montag in Hamburg auf unserer Late-Night-Briefing-Tour. Lassen Sie uns gerne nach dem Programm diskutieren. Gabor Steingart ist mit dabei, Chelsea Speaker, Jörg Thaddeus, Pia von Versibel, Diana Kinnert und natürlich unsere Pioneer-Band. Ich würde mich freuen, wenn wir uns am Montag in Hamburg sehen und nach der Show kennenlernen. Ein perfekter Anlass, um mir Ihre Gedanken zum KRA-Interview mitzuteilen. Den Link zu den Tickets für die Show in Hamburg finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Wenn Sie es nicht nach Hamburg schaffen, schicken Sie uns doch gerne eine Sprachnachricht via WhatsApp. Die Nummer des Redaktionshandys finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Und in der vergangenen Woche hatte ich Sie ja in diesem Podcast gefragt, wo Sie diesen Podcast eigentlich gerade hören. Und was sehen Sie, wenn Sie aus dem Fenster gucken?
Ja, hallo, lieber Alef Duan, Axel Braun hier. Die Frage war, wo hörst du diesen Podcast? Den höre ich mal nicht in der schönen Stadt am Rhein. Das ist jetzt nicht die mit der großen Bahnhofskapelle, sondern aus Düsseldorf. Sondern den höre ich aus Darwin in Australien. Wenn ich rausgucke, sehe ich im Moment gerade nichts. Es ist nämlich dunkel draußen. Aber ansonsten Palmen, Bambus, Eukalyptusbäume. Sehr schön hier und im Winter auch erträgliche Temperaturen. Bis dahin, ciao.
Alle anderen Nachrichten von tatsächlich rund um den Globus an unser Team hören wir am Ende dieser Folge. Und jetzt schauen wir gemeinsam auf die kommende Woche. Sie wird kulturell, politisch und bestimmt wild. Los geht's. Wir haben weiterhin Extremtemperaturen in ganz Deutschland und dann ist heute auch noch der Siebenschläfertag. Das soll ja offenbar irgendwie bedeuten, dass das Wetter dieses Tages 7 Wochen bleiben wird. Ja, dann herzlichen Glückwunsch. Heute spielen die Berliner Philharmoniker in der Waldbühne. Das traditionelle Open-Air-Konzert zum Saisonabschluss findet in diesem Jahr unter dem Motto Viva Italia statt. Und es gibt auch noch Tickets. Ingeborg Bachmann wäre diese Woche 100 Jahre alt geworden und am Sonntag wird der Ingeborg-Bachmann-Preis in Klagenfurt verliehen. Meine Kollegin Pia von Versebe ist vor Ort und berichtet. Zur Fußball-WM Formel 1 Grand Prix von Österreich kommt am Montag auch noch das Tennisturnier Wimbledon hinzu. Auch am Montag steigt in Portugal das Sintra-Forum der Europäischen Zentralbank, eine jährliche Spitzenkonferenz für führende Notenbanker, Akademiker und Finanzmarktexperten, also lauter wichtige Menschen. Das Statistische Bundesamt gibt am Dienstag die Inflationsrate für Juni bekannt. Der Koalitionsausschuss tagt am Dienstag und hat viel zu tun. Es geht um eine Reform der Einkommenssteuer, der Sozialversicherungen, um Bürokratieabbau und Reformen am Arbeitsmarkt. In Berlin beginnt am Donnerstag die Fashion Week und in Luxemburg wird der EuGH sein Urteil im Rechtsmittelverfahren von Google und Alphabet verkünden. Die Europäische Kommission hatte gegen Google eine Geldbuße von über 4 Milliarden Euro wegen Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung verhängt. Das Gericht der EU bestätigte den Beschluss und gegen dieses Urteil haben Google und Alphabet in letzter Instanz geklagt. Am Wochenende trifft sich in Berlin die Elite der besten internationalen Leierkastenkünstler. Es ist das internationale Drehorgelfest. Den Höhepunkt am Samstag ziert die Parade von Borsigdamm bis zu den Tegeler Seeterrassen. Und am Freitag schenkt uns die eine, die einzig wahre Madonna ein neues Album. Confessions 2. Es ist die Fortsetzung von Confessions on a Dance Floor, das Album, auf dem unter anderem die Welthits Hang Up und Jump sind. Die Queen of Pop, sie ist also zurück. Und mehr sollte man von einer neuen Woche auch nicht erwarten. Der neue Linken-Parteichef Luigi Pantisano hatte, vielleicht haben Sie das mitbekommen, Teilen der Union vorgeworfen, faschistisch zu sein. Und überhaupt wabert ja diese Idee in den Köpfen, kurz vor Ausbruch eines neuen Faschismus zu stehen, ihn vielleicht sogar schon erreicht zu haben. Jörg Thaddäus hat deshalb mit einer ausgewiesenen Fachfrau zu diesem Thema gesprochen, mit Historikerin Professor Heike Görtemacker. Sie forscht zu Leni Riefenstahl, hat eine Eva-Braun-Biografie geschrieben und den Bestseller Hitlers Hofstaat.
Hätte beispielsweise Hitler über sich selber gesagt, ich bin der Faschist, also wie er sich als größter Feldherr bezeichnet hat, ich bin der Faschist auf der Welt.
Sie haben ja vom deutschen Faschismus gesprochen. Den gab es nicht. Es gab den Nationalsozialismus und es gab eklatante Unterschiede zwischen dem italienischen Faschismus und dem deutschen Nationalsozialismus. Im italienischen Faschismus gab es keinen völkischen Rassismus und Antisemitismus. Es gab keine fabrikmäßige Tötung von Juden, Kommunisten, politischen Gegnern. Josef Goebbels hat einmal gesagt, sie nennen uns Faschisten, wir sind viel schlimmer. Also die Nationalsozialisten haben sich keineswegs als Faschisten angesehen, sich schon früh dagegen gewehrt, gegen diesen Begriff, obwohl sie am Anfang, als sie noch nicht zur Macht gekommen waren, 1933, sich viel abgeguckt haben beim italienischen Faschismus. Die Uniformen, die Art des Grußes mit ausgestrecktem Arm, das machte Mussolini auch, wie ein römischer Imperator. Denn darum ging es ja beim italienischen Faschismus. Die Anlehnung an das gloriose Imperium Romanum der antiken Zeit, wieder groß zu werden, wieder stark zu werden.
Wir haben diese Woche bei The Pioneer ein neues Format gestartet. Im Podcast Money Matters spricht Ellen Frauenknecht mit Top-CFOs über ihre Strategien, ihre Entscheidungen und wie sie ganz persönlich mit einer der komplexesten Rollen in der Wirtschaft umgehen.
Die CFOs der größten Weltkonzerne zählen zu den mächtigsten Menschen der Welt. Sie entscheiden, wo investiert wird und wo nicht, wo Risiken eingegangen werden und wo der Rotstift angesetzt wird. Es sind Menschen, die Milliarden bewegen und das hat oft Folgen, die weit über das Unternehmen hinausgehen. Trotzdem sind die CFOs meistens deutlich weniger sichtbar als die CEOs. Das wollen wir ändern mit Money Matters, einer fünfteiligen Pioneer-Podcast-Serie, in der ich mit CFOs spreche, um zu erfahren, warum sie tun, was sie tun, wie sie denken und was sie dabei fühlen. Wer noch kein Pionier ist, jetzt schnell ein Abo abschließen, um keine Folge zu verpassen. Ich freue mich auf euch.
Zum Auftakt ist Maria Ferraro, CFO von Siemens Energy, zu Gast. Sie hat den Konzern durch die existenzielle Krise des Jahres 2023 geführt. Im folgenden kurzen Ausschnitt beschreibt sie, warum diese Zeit die größte Herausforderung ihrer Karriere war. Und warum sie überzeugt ist, dass Unsicherheit heute keine Ausnahme mehr ist, sondern die neue Normalität.
So I still would say managing through the crisis was the hardest thing I've ever done. So I would clearly say that's still most difficult and most difficult experience. And also that magic balancing act that we need to perform, which is how do you ensure you meet those expectations and ensuring that you bring everything along with you with the volatility that exists today. Maybe we have rose-colored glasses looking back, but I do believe that it is more volatile now. And what's interesting, I believe, is that we need to teach ourselves, but also our organizations, that the volatility isn't going away. This is the new constant.
Maria Ferraro sagt mit Blick auf die Weltlage, permanente Unsicherheit ist heute zur größten Führungsaufgabe geworden. Führung bedeutet deshalb vor allem, Erwartungen auszubalancieren, Orientierung zu geben und auch dann handlungsfähig zu bleiben, wenn niemand genau weiß, was als nächstes kommt. Insofern ein Interview, das wir auch unserem Bundeskanzler Friedrich Merz empfehlen. Das ganze Interview mit Maria Ferraro können Sie in der ersten Folge von Money Matters hören. Wir bieten den Podcast auch in einer Version mit deutschem Overvoice an. Während unseres Strategie-Meetings auf der Nordseeinsel Pellworm in der vergangenen Woche hat Gabor Steingart vor und mit dem Pellwormer Publikum mit der Wirtschaftsweisen und Pioneer-Co-Herausgeberin Veronika Grimm gesprochen über die wirtschaftliche Verfassung Deutschlands. Grimm warnt vor übermäßiger Regulierung und plädiert für mehr Freiräume für Innovation, Unternehmertum und technologischen Fortschritt. Sie beschreibt, wie Deutschland stagniert, während andere wachsen. Denn im internationalen Wettbewerb fällt Europa zunehmend zurück. Pessimismus ist aber trotzdem nicht angebracht.
Japan, da hat man gedacht in den 80ern, ich habe die Bücher alle zu Hause stehen, dass die uns überholen würden und pipapo, Toyota, all das. Und Japan ist schön hinter uns.
Ich wäre auch gar nicht so pessimistisch, aber ich glaube, wir müssen schon aufpassen, dass wir eben gerade in diesen neuen Technologien, also Tech hatte ich schon gesagt, IT, Hard- und Software, Gesundheit, da haben wir eine ähnliche Entwicklung. Da sind auch die Amerikaner deutlich dynamischer als wir, obwohl wir viele Expertise haben. Wenn man einfach mal anguckt, wie es bei BioNTech in der Corona-Pandemie gelaufen ist, ja, da hat ein deutsches Unternehmen sozusagen die Technologie. Hat das als erstes an den Markt gebracht, hat die Produktion auch massiv hier in Deutschland und Europa skaliert. Und das zeigt ja, es geht, dass wir nicht nur hier sozusagen die Innovation haben, sondern dass wir eben auch die Wertschöpfung hier in Europa generieren können.
Die Links zu den gerade hier vorgestellten Podcasts finden Sie in den Shownotes. Und das war unser Beitrag zum Wochenende. Der Rest liegt bei Ihnen. Wenn Sie mögen, hören wir uns wieder hier bei The Pioneer. Bis dahin, auf sehr, sehr bald, Ihre Alev Doğan und wie versprochen noch Ihre Antworten auf die Frage, wo hören Sie eigentlich diesen Podcast? Und was sehen Sie, wenn Sie aus dem Fenster gucken?
Hallo, liebes Team von The Pioneer. Mein Name ist Susanne und ich wohne in einer Gemeinde in der Nähe von Rochester, in Upstate New York in den USA, etwa eine gute Stunde östlich der Niagara-Fälle. Wenn ich aus dem Fenster auf unser 12.000 Quadratmeter großes Grundstück schaue, sehe ich erstmal sehr viel Grün. Dann sehe ich unsere 10 Hühner, die durch den Garten stapfen auf der Suche nach Regenwürmern. Und im Hintergrund ziehen die Rehe vorbei, aktuell auch mit Rehkitzen und gelegentlich auch mal ein wilder Truthahn. Also ganz anders als in meiner Heimat südlich von Berlin. Da sieht man ja nicht so viele wilde Tiere. Dann viele Grüße an alle und tschüss.
Guten Morgen, mein Name ist Cornelia und ich sitze nicht im Strandkorb am Meer, aber auf dem Meer, auf unserem Katamaran. Und wir segeln gerade von den Azoren nach Holland, von Santa Maria aus, sind inzwischen am 10. Tag. Jetzt sind wir auch im Ärmelkanal und wir hoffen dann morgen anzukommen, zumindest erstmal in Belgien. Und ich freue mich einfach sehr, jeden Morgen auch hier an Bord den Tag mit euch Pioneers beginnen zu können. Und Achtung, ich hoffe, ihr werdet nicht seekrank. Ganz liebe Grüße, Cornelia. Ciao.
Liebe alle, liebe Pioneer Podcast Team. Wir sitzen gerade oder ich sitze gerade am Stadtstrand von Saint-Malo und lausche dem Podcast über die Zuckersteuer.
Ja. Hallo Frau Doğan, ich melde mich hier aus Florida und nein, nicht als Fußballfan, sondern eher als Fußballflüchtling, was hier nicht ganz leicht fällt. Bin hier seit kurzem eingebürgert, also Citizen, und genieße hier mein Leben in Amerika. Und dazu gehört auch das tägliche Lauschen zum Podcast. Ihnen eine gute Zeit und alles Gute und stay safe.
Liebe Alev Doğan, ich liege hier am Strand zwischen Neapel und Rom auf der Höhe von Paita und höre hier diesen wunderbaren Podcast an. Und wenn ich hier nicht durch das Fenster schaue, sondern einfach nur unter den Sonnenschirmen hindurch, sehe ich wunderbares Meer, Sonne und den Horizont. Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende.
Moin Alev. Ich sitze gerade in der Schweiz am Genfer See und blicke auf denselben und sende herzliche Grüße und bedanke mich für diese tolle, tolle samstägliche Unterhaltung, die ich sehr wertschätze.